HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Otto Versand, Hamburg.
War immer im Wohnzimmer, ne?
Kannst auch mit auf die Toilette nehmen.
Die große Überraschung. Der neue Otto-Katalog ist da.
Der Kunde hat den Katalog abgeschafft.
Wenn man früher einfach auch von einem einfachen Papierbild versucht hat, so rauszukriegen, wie das aussehen könnte, wollen wir eben ganz neue Möglichkeiten schaffen, um sich das besser vorstellen zu können.
Karl, nächste Woche kriegen wir von Otto unseren neuen Kühlschrank.
Und wenn wir denn gerade nicht da sind?
Dann kommen die noch mal wieder.
Diese Bildersuche zerlegt dann das Bild. Die einzelnen Textilien, wenn man das für Textilien benutzt, werden dann erkannt und ähnliche Produkte oder sogar die gleichen Produkte von Otto können dann angezeigt werden.
Ja, und wenn wir dann gerade nicht da sind?
Ja, Karl, dann kommen die einfach nochmal wieder.
Wir haben gemeinsam im gesamten Vorstand unsere Vision 2020 entwickelt und Strategien dazu entwickelt.
Wenn wir dann wieder gerade nicht da sind?
Ja, Karl, dann kommen die einfach nochmal wieder.
Ach so.
Heute wollen wir mal ein kleines bisschen melancholisch werden in unserer Sendung. Das ist ja schließlich ein schönes Gefühl, wenn man sich an vergangene gute Zeiten zurückerinnert. Wir wollen Abschied nehmen von einem dicken Wälzer, der in vielen deutschen Haushalten jahrzehntelang ganz selbstverständlich zum Alltag dazugehörte. Dicker als die Bibel, vor allem mit vielen bunten Bildern, ein Katalog, der uns zweimal im Jahr eindrucksvoll gezeigt hat, wie gut es uns doch geht. In dieser Woche erscheint er nach 68 Jahren zum allerletzten Mal, der Otto-Katalog. In den modernen Zeiten des Internet braucht man diesen dicken Wälzer schlicht und einfach nicht mehr. Das Angebot und vor allem auch die Preise ändern sich viel schneller, als man drucken kann. Deshalb heute bei uns Otto Mon Amour. Ein Katalog wird zur Geschichte. Und es ist eine Erfolgsgeschichte. Im Gegensatz zu Quelle und Neckermann, die ihre Kataloge schon vor vielen Jahren eingestampft haben, hat es die Otto Group geschafft, sich erfolgreich im Online-Zeitalter durchzusetzen. 120 verschiedene Online-Shops gehören heute zu diesem Konzern. Wie hat Otto das geschafft? Und was können wir über die jüngere deutsche Geschichte erfahren, wenn wir in den alten Katalogen blättern? Jede Menge. Diana Sulfogari nimmt uns nochmal mit an die Hand.
Er ist so dünn geworden. In seinen besten Zeiten war sein Rücken breiter als das Telefonbuch. Nun ist er 68 Jahre alt, ständig geliftet und auf jung getrimmt. Hat ihm nichts genützt. Seine Groupies haben sich von ihm abgewendet, seit auch die letzte Rentnerin ein Smartphone besitzt. Nein, keine Tränen zum Abschied. Ich sag's gleich, wir hatten nie was miteinander. Also ich und Otto, der Katalog. Der Otto-Katalog wurde immer verschickt an den Club der treuen Besteller. Zu mir kam er, wenn überhaupt, aus zweiter Hand, wenn eine andere schon mit ihm fertig war. Kreuze mit Kugelschreiber unterstrichene Artikelnummern und fehlende Bestellkarte zeugten davon. In meiner Vorpubertät war es irre kreativ, Fotokollagen aus zerschnittenen Druckerzeugnissen anzufertigen und zu diesem Zweck habe ich das erste Exemplar in die Finger bekommen. Richtig gehört, zum Zerfleddern und Zerreißen. Tut mir leid, Otto. Wir wollen ja alle bei der Wahrheit bleiben. Natürlich habe ich alle Katalogseiten sorgsam studiert, mich gefragt, warum auf Unterhosen die Wochentage in englischer Sprache aufgedruckt sein müssen und was wohl wäre, wenn ich den Monday-Slip am Donnerstag anzöge und dann einen Unfall hätte. Muss ich den Zusammenhang erläutern? Selbstverständlich hat auch meine Oma mich ermahnt, täglich frische Unterwäsche anzuziehen, falls mal was passiert und man ins Krankenhaus eingeliefert wird. Man musste also die roten Spitzen-BHs bis Cupgröße Doppel-D, die Strapse, die verschämt Hüfthalter hießen, als Service an die Mediziner in der Notaufnahme verstehen. Elektrische Zahnbürsten neben Lockenstäben, Rotlichtlampe neben Gesichtsbräuner. Der Charme bestand darin, leicht Frivoles neben medizinischem Zubehör zu präsentieren. Was war also der Unterschied zwischen Massagegerät mit 3 Aufsätzen für Rücken, Schulter und Wadenlockerung und Massagestab wohltuend? Klar, es gab andere Kataloge, die sich auf Ehehygiene spezialisiert hatten und die auch mal versehentlich in meine klebrigen Bastelfinger geraten sind. Weg von Beate, zurück zu Otto. Alles, was man dort bestellte, wurde eben nicht in neutraler Verpackung geliefert, sondern als stolzes Paket mit knallroter Aufschrift. Ich hätte gerne mal eins bekommen, ein Paket vom Postboten. Das stellte ich mir wie Weihnachten vor. Die Enttäuschung sei oft groß, erzählte mir eine Bestellerin, wenn das Sommerkleid, das im Katalog so traumhaft keck modisch aussah, dem Blick im eigenen Schlafzimmerspiegel nicht standhielt. Sie war Bäuerin und wohnte in einem kleinen Dorf. Selbst wenn sie es geschafft hätte, mit dem Diesel in die nächste Stadt zu zockeln, in die Umkleidekabine eines Kaufhauses, hätte sie sich wegen der Leibesfülle nie getraut. Nur bei Otto gibt es alles in allen Größen, von 34 bis 52. Die großen Größen kosten mehr, ist ja auch mehr Stoff nötig. Leider tragen die Models im Katalog XS. Und vom Foto sind keine Rückschlüsse möglich, wie das Viskosekleid maschinenwaschbar fließende Qualität wohl in XXL aussieht. Als notorisch klamme Studentin wohnte ich in der Nähe einer Fundgrube. So hießen die unauffälligen kleinen Läden, die Retouren feilboten. Ich schwör, außer mir waren da nur Frauen mit Kopftuch, die vielleicht nicht in der Lage waren, telefonisch zu bestellen. Otto, du Meister der falschen Versprechungen. Du Erfinder der Doppel-T-Shirt-Pakete und der Versender von Handtüchern in Zehnerstapeln. Ich weiß, wohin dein Charme geführt hat. Zu Fehlkäufen. Und ich weiß, wer diese armen, abgelehnten Bastarde doch noch gekauft hat. Aber ich weiß auch, dass du zuverlässig warst. Deine abgedruckten Preise waren ein halbes Jahr lang verbindlich. Wahnsinn. Heute ändern sie sich online so schnell wie die Zahlen einer Zapfsäule. Wenn das mal nicht der wahre Grund ist, dich zu beerdigen. Heute halte ich also den letzten deiner Art in den Händen. Ich werde dich nicht zerfleddern und zerreißen. So viel Pietät muss sein.
Der Otto-Katalog hat offenbar was mit den Kunden gemacht und manchem fällt der Abschied nicht leicht. Aber was genau machte eigentlich seine Ästhetik aus? Professor Daniel Hornhoff beschäftigt sich an der Kunsthochschule Kassel mit der Theorie und Praxis der Gestaltung. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Bernd.
Also bei mir macht sich gerade irgendwie das Gefühl breit, ich habe was verpasst im Leben. In meiner Familie lag immer der Quelle-Katalog rum, nicht der von Otto. War das was anderes? Ich dachte immer, Katalog ist Katalog.
Ja, Katalog ist sicherlich erstmal Katalog. Im Fall meiner Familie kann ich dagegen halten. Da war der Otto-Katalog an prominentester Stelle und der wurde sogar gesammelt.
Gesammelt?
Gesammelt. Der hatte tatsächlich so einen ikonischen Status. Den hat man jetzt nicht nur rezipiert, um sich die neuesten Waren anzuschauen und die neuesten Angebote wahrzunehmen, sondern der war quasi etwas Besonderes. Das war eine Gabe, die einem von dem Unternehmen gemacht wurde. Und so war es eigentlich sehr naheliegend, ihn dann auch für eine gewisse Zeit aufzuheben, jedenfalls länger als die jeweiligen Waren zu bestellen waren.
Unser Quelle-Katalog flog immer schnell ins Altpapier. War der Otto-Katalog was Besseres?
Ich weiß nicht, ob er etwas Besseres war. Man kann vielleicht ganz generell sagen für diese Kataloge, dass sich mit ihnen auch ein bestimmtes Konsumbedürfnis verbunden hat. Wie ich schon sagte, auf der einen Seite gibt es eben diese enge Bindung, die die Unternehmen zu ihren Kunden inszenieren konnten über die Kataloge. Aber die Kunden hatten natürlich auch über diese Kataloge und speziell würde ich sagen über den Otto-Katalog die Möglichkeit, so den Blick in die große weite Welt hinauszuwerfen. An Orte, an denen sie nie kommen würden, auch Produkte sehen zu können, die für sie erstmal unzugänglich waren. Also beispielsweise wurde irgendwann mal ein Motorboot über den Otto-Katalog vertrieben oder zumindest angeboten. Und kann man natürlich sagen, gut, das ist jetzt erstmal absurd für so einen Privathaushalt. Aber das hat natürlich ein bestimmtes Klima, ein bestimmtes Flair, eine bestimmte Atmosphäre des Konsums erzeugt, solche Dinge dann angeboten zu bekommen.
Man konnte Waffen kaufen im Otto-Katalog, sogar mal ein Pony mit dem Hinweis, das wächst noch.
Genau, also solche Absurditäten gab es natürlich auch. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das wirklich gekauft haben, aber das war natürlich Mittel, um den Konsum attraktiv zu machen, eben ein bestimmtes Konsumklima auch zu verbreiten und sicherlich auch so einen Katalog zu einem Rezeptionserlebnis zu machen.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein Unterschied zum Quelle-Katalog. Da habe ich sowas nie drin gesehen. Also es ging es eher darum, den Leuten so das Gefühl zu vermitteln, wenn ihr hier drin blättert, dann seid ihr in der großen weiten Welt unterwegs. Das würde man auch in Dallas kaufen oder was, dieses Motorboot zum Beispiel.
Ja, zum einen das und zum anderen vielleicht nochmal stärker aus unserer heutigen Sicht gesprochen sind diese Kataloge und ich würde eben sagen im Spezifischen auch der Otto-Katalog schon so ein Zeitdokument, ein Dokument der Alltagskultur, ein Dokument auch der ästhetischen Mentalität von bestimmten Jahrzehnten. Also wenn man sich beispielsweise die Kataloge der 60er, dann auch der 70er Jahre anschaut, da bekommt man einen sehr lebhaften Eindruck davon, wie im Grunde genommen sich ein Bürgertum, sofern es das zu dieser Zeit noch gab, ausstaffiert hat, wie das Bürgertum aussah, welche ästhetischen Vorlieben es gehabt hatte.
Das heißt, Sie benutzen alte Otto-Kataloge als Forschungsinstrument an der Universität, an der Hochschule?
Ernsthaft, wir tun das. Ja. Ich habe mich einmal so ein bisschen konzentrierter mit der Umstandsmode beschäftigt und der Geschichte der Umstandsmode, die eine sehr interessante Geschichte hat, weil sie im Grunde genommen sich entwickelt hat von einem Stoff der Verhüllung zu einem Stoff der Präsentation. Und sozusagen diese Karriere konnte man wunderbar über die Geschichte der Otto-Kataloge nachvollziehen und nacherzählen. Und insofern haben die auch einen wissenschaftlichen Dokumentationscharakter. Sie sind zumindest für die Forschung absolut relevant.
Und diese Kataloge sind ja schon ein Spiegel unserer Gesellschaft seit 68 Jahren. Das Rollenbild der Frau, das Verhältnis der Geschlechter zueinander hat sich massiv verändert. Kann man das auch in den Katalogen sehen?
Ja, unbedingt. Also gerade so diese Konzeption einer ganz strikten Zweigeschlechtlichkeit ist natürlich so das Gender-Credo im Grunde genommen des Otto-Katalogs auch gewesen. Und insofern wirkten dann auch ja die neueren Ausgaben völlig antiquiert, weil die Konzeptionen von Geschlecht, die gesellschaftlichen Bedeutungen von Geschlecht sich völlig gewandelt haben. Es haben sich im Grunde genommen nicht nur die Rollen von Konsumentinnen und Konsumenten gewandelt, sondern eben auch die Geschlechterrollen. Und insofern suchen sich eben die Menschen heute ganz andere Quellen, um ihre Konsumbedürfnisse zu befriedigen. Sie brauchen dann nicht mehr diese ja letztlich auch sehr autoritäre Kommunikation von Unternehmensangeboten. Das ist doch heute viel pluralistischer, viel offener, viel vielfältiger ausgestaltet.
War Otto in diesen Dingen eher fortschrittlich oder konservativ?
Ich würde sagen, beides. So Anfang der 50er Jahre ganz sicherlich fortschrittlich, weil natürlich eine völlig neue Form des Konsumierens durch Otto möglich geworden ist. Letztlich aber hat sich sozusagen in dieser neuen Form dann auch wieder ein neuer Konservatismus ausgeprägt. Und beispielsweise, wenn man sich so die späten Kataloge der späten 60er Jahre, frühen 70er Jahre ansieht, da bekommt man überhaupt nichts mit von den politischen Bewegungen dieser Zeit, die sich natürlich auch ästhetisch ganz stark ausgedrückt haben. Man hat das Gefühl, man ist dann doch wieder in einer völlig anderen Bundesrepublik, wenn man so einen Katalog durchblättert.
Naja, welcher Hippie würde seine Flower Power Shirts im Otto-Katalog bestellen? Er würde sich ja lächerlich machen.
Ganz sicherlich, aber dass man vielleicht doch zumindest mal ein bisschen nach rechts und links schaut, was so außerhalb des bürgerlichen Wohnzimmers noch stattfindet, das hätte man sich ja doch durchaus auch vorstellen können in so einem Format, das über die Jahre hinweg ja auch letztlich sehr stabil geblieben ist.
Wurde mal eine Küchenschürze von einem Mann präsentiert?
Ich weiß nicht, ob das eine Fangfrage ist, aber ich weiß es nicht. Ich würde sagen, im Falle des Otto-Katalogs definitiv nein.
In den letzten Jahren heißt es, haben die Leute gerne im Katalog geblättert, aber bestellt dann doch eher online und nicht mehr mit der Postkarte. Überrascht Sie das Ende des Kataloges aus Papier?
Nein. Otto selbst sagt ja, dass im Grunde genommen nicht das Unternehmen den Katalog abgeschafft hat, sondern die Kunden im Grunde genommen die Entscheidung getroffen haben. Letztlich wurde so ein Katalog ja dann auch nur noch, sag ich mal, spätestens ab den 2010er Jahren ironisch rezipiert. Kaum jemand hat jetzt wirklich noch seine Waren und seine Konsumbedürfnisse aus diesen Katalogen herausgestillt, sondern man hat sie vielleicht als Anregung genommen, auch zum kurzen Durchblättern genommen. Aber letztlich sind doch die Online-Marktplätze so dominant geworden und sie bieten auch so viele Möglichkeiten der Partizipation, der Bewertung, der Besprechung von Konsumprodukten. Das alles konnte so ein Katalog natürlich nicht mehr einlösen und er hat sich demnach medial und geschichtlich überlebt.
Für die Zukunft brauchen Sie ein anderes Forschungsinstrument als den alten Katalog. Das war Professor Daniel Hornow von der Kunsthochschule Kassel. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und wir schauen jetzt nochmal, wie die Erfolgsgeschichte des Otto-Kataloges begann.
Wir schreiben das Jahr 1950. Der erste Otto-Katalog erscheint. 300 Exemplare, handgebunden mit gelber oder roter Kordel und eingeklebten Fotos.
Schon da?
W. Otto steht in schnörkeliger Schrift darauf und Herbst-Winter 1950-1951. Auf 14 Seiten, 28 Paar Schuhe.
Eine großartige Sache. Gemeinsam bestellen mit diesem Katalog. Gleich schreiben an
Otto Versand, Hamburg.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gründet Werner Otto das Versandhaus in Hamburg. Es entsteht eine große Zentrale für 800 Mitarbeiter.
Als ich mich umsah, etwas Neues anzufangen und eigentlich überlegte, gehe ich nun in den Schuhhandel, kam ein Schuhversandkatalog. Und da sagte ich mir, das wäre wohl das Richtige, mach mal. Schuhversand.
Bestellt wird per Postkarte. Zum ersten Mal möglich der Kauf auf Rechnung. Otto-Sprecher Frank Surholt.
Das heißt, man bekam zuerst die Ware nach Hause und musste erst später zahlen. Das war damals schon eine Sensation und sorgte dafür, dass der Katalog und seine Produkte sehr schnell ein Erfolg wurden.
Ein Erfolg mit einer Auflage von bis zu 10 Millionen Exemplaren.
Die große Überraschung. Der neue Otto-Katalog ist da.
Jahrzehntelang erscheint der Otto-Katalog zweimal jährlich als Frühjahr-Sommerversion und als Herbst-Winterversion. Auf den Titelseiten bekannte Schönheiten wie Claudia Schiffer, Heidi Klum und Nena. Mittendrin Mode und Technik für die Großen, Spielzeug für die Kleinen. Über Otto freute sich die ganze Familie.
War immer im Wohnzimmer, ne? Hat sich alles drumherum versammelt und dann wurde bestellt.
Da sind wir Studenten alle zusammengekommen, haben geguckt, was so alles in ist.
Meine Nichte, 50-jährig heute, sehr gut beschäftigt, weil da so viele bunte Bilder drin waren.
Bilder, die in dem Kaufhaus für zu Hause auch der Männerwelt imponieren. In dem später 750 Seiten starken Katalog gibt es Bilder, die noch aufregender sind als manche Dr. Sommer-Seite in der Bravo. Die eigene Oma ist Sammelbestellerin im Dorf. Kinder schreiben mit ausgeschnittenen Bildern ihre Weihnachtswunschzettel. Nicht umsonst heute Nostalgie in den Augen vieler. Unter dem Hashtag Otto-Katalog trauern Tausende um den Wälzer. Sprecher Frank Surholt erklärt:
Der Kunde hat den Katalog abgeschafft. Wir haben gemerkt, dass 97% unseres Umsatzes im letzten Geschäftsjahr über online gekommen sind und nicht über den Hauptkatalog.
Und jetzt, nach 68 Jahren, digital ersetzt Print. Rund 3 Millionen Produkte gibt es von fast 7000 Marken online.
Du Karl, nächste Woche kriegen wir von Otto unseren neuen Kühlschrank.
Und wenn wir denn gerade nicht da sind?
Dann kommen die noch mal wieder.
Ja, und wenn wir dann gerade nicht da sind?
Ja, Karl, dann kommen die einfach noch mal wieder.
Und wenn wir dann wieder gerade nicht da sind?
Ja, Karl, dann kommen die einfach noch mal wieder.
Ach so.
Sandra Winzer über die Erfolgsgeschichte des Otto-Kataloges. In dieser Woche erscheint der dicke Otto zum letzten Mal, also der gedruckte Hauptkatalog. Manche kleinere Spezialkataloge werden auch künftig noch auf Papier zu haben werden. Die Gartenwelt zum Beispiel. Aber dennoch geht jetzt eine Ära zu Ende. Und wir wollen heute würdevoll Abschied nehmen mit ein paar Gedichten, die auch für den Otto-Katalog hätten geschrieben werden können. Wie dieses hier. Abschied.
Abschied. Morgens, das Haus ist noch dunkel, erloschen das Feuer im Herd. Der Wind geht sausend im Dunkel. Was ist es, das dich beschwert? Was ist es, das dich gelüstet? Was, o Herz, das dir frommt? Gerüstet und ungerüstet, die Stunde des Abschieds kommt. Tritt unter das Sternengefunkel, das Bleiben wäre so hold, wie lautlos im Morgendunkel der liebenden Träne verrollt.
Abschied von Georg Friedrich Jünger. Otto, Mon Amour, ein Katalog wird zur Geschichte. Der alte Werner Otto also steht am Anfang dieses Konzerns. Heute ist es die Otto Group mit 50.000 Mitarbeitern weltweit, die Hälfte davon in Deutschland. Auch Marken wie Bauer und Manufaktum gehören zum Otto-Konzern. Das alles hätte sich der alte Werner Otto damals nicht träumen lassen.
Achtung, jetzt kommt ein Karton. Mit der Post, versteht sich, und der freundliche Herr, der ihn überreicht, sieht tatsächlich aus wie der Glückspostbote Walter Sparbier aus den Shows von Peter Frankenfeld. Es ist die Zeit, in der ein Wirtschaftswunder aufs andere folgt, der Versandhandel blüht, und immer wenn der Postmann klingelt, glaubt man diese Fanfare zu hören, die man auch aus dem Fernsehen kennt. Zigarren hat er verkauft in den 20er Jahren am Alexanderplatz in Berlin, später dann mit Schuhen gehandelt. 1950 packte er 28 Paar in einen Katalog, zu einer Zeit, in der man sich das Schuhwerk noch beim Schuster seines Vertrauens anpassen ließ, um die Folgen mit Hühneraugenpflaster von Dr. Scholl zu kurieren.
In Hamburg, in einem Restaurant im Hauptbahnhof, stieß ich auf jemanden, der mir sagte, nachdem ich ihn fragte, was kann man hier anfangen, Gott, und ich sagte, was man hier machen müsste. Es gibt Leder in Holstein, aber es gibt keine Schuhe.
Ottos erste Treter gingen weg wie nur was. Das erste Buch Otto, 14 Seiten, Fadenheftung, Auflage 300. Wer Schuhe kauft, so die Geschäftsidee, braucht auch Socken, Hosen drüber, Hemden zum Reinstecken, dazu Hosenträger und Sockenhalter, weil damals nichts so saß, wie es sollte. Auf dem Höhepunkt der Erfolgsgeschichte von Werner Otto kamen 10 Millionen Otto-Kataloge frei Haus. Dabei war er nur einer im Kreis der Platzhirsche von Neckermann, Schickedanz Quelle und von Nischenanbietern, bis der Versandhandel irgendwann lahmte, weil es nicht mehr als schick galt, sich was ins Haus schicken zu lassen. Treten wir Frau Schickedanz nicht zu nahe, einer kam durch. Otto schaffte sogar den Sprung in den Internethandel. Die klassischen Schwarten, sie blieben. Und die Fanfare, wie wohl aus der Werbung verschwunden, kriegt man so leicht nicht aus dem Ohr. Sound von gestern, zugegeben, als Otto Versand und Otto Normalverbraucher gemeinsam ins Schlaraffenland zogen.
Gerald Sammet über den Firmengründer Werner Otto. Doch vom Schlaraffenland war Deutschland im Jahr 1952 noch weit entfernt. Als Werner Otto sein Geschäft begann, lagen Teile Deutschlands noch in Trümmern. Es mangelte an allem Möglichen und das war auch sein Glück. Professor Werner Plumpe ist Wirtschaftshistoriker an der Uni Frankfurt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wir haben gehört, Anfang der 50er Jahre gab es Leder, aber kaum gute Schuhe. Und Schuhe brauchte ja wirklich jeder. War das ein geschickter Einstieg als Unternehmer, damals mit Schuhen anzufangen?
Ja, das war schon gar nicht so schlecht gedacht. Denn 1949, nach der Währungsreform, da hatte ja schon Ludwig Erhard, weil die Versorgung nicht gut war, ein sogenanntes Jedermann-Programm eingeführt. Und da spielten Schuhe eine große Rolle. Also die Schuhversorgung war wichtig und vor allen Dingen war die Schuhversorgung flächendeckend ein Problem. Man musste also auch auf das Land und in die Kleinstädte hineingehen. Da hat Otto sich schon seine Gedanken gemacht und die waren sicher nicht falsch.
Und er hat andere innovative Dinge eingeführt. Er war der Erste, bei dem man per Rechnung bestellen konnte. War das auch wichtig für den Erfolg?
Naja, das ist ja in gewisser Weise ein Warenkredit, der dann gegeben wird. Und das war in Deutschland zu dieser Zeit noch ganz, ganz unüblich. Der Kleinkredit kommt erst später auf. Der Kundenkredit, das hat hiermit nichts zu tun. Das war kein Kundenkredit im engeren Sinne. Aber immerhin hat er den Menschen die Möglichkeit gegeben, mit einer gewissen Zahlungsfrist erst zu reagieren. Außerdem konnte auf diese Weise dann der Zahlungsverkehr einigermaßen ordentlich abgewickelt werden.
Der große Massenkonsum hatte 1952, als Otto anfing, noch nicht begonnen, weil die Leute nach dem Krieg noch ganz andere Dinge brauchten, nämlich?
Sie brauchten zum einen erstmal die Dinge, die der Krieg ihnen genommen hatte. Also man brauchte wieder eine Wohnung, die einigermaßen bewohnbar war. Man musste sich ernähren können, man musste heizen können. Man brauchte Kleidungsgegenstände, man brauchte auch Einrichtungsgegenstände. Und was man nicht vergessen darf, Anfang der 1950er Jahre waren die durchschnittlichen Einkommen noch relativ niedrig und die Arbeitszeiten sehr lang. Die Menschen, also selbst wenn sie gewollt hätten, hätten kaum die Chance gehabt, größere Einkaufstouren zu unternehmen und schon gar nicht in Bereichen, die nicht unbedingt lebenswichtig gewesen sind. Das hat sich erst im Laufe der Zeit geändert.
Dann kam das Jahr 1957. Sie sagen, das war ganz wichtig für die deutsche Wirtschaft. Was hat sich da geändert?
Ja, 57 ist insofern ein ganz wichtiges Jahr. Das wissen wir im Nachhinein, weil 1957, wenn man so will, die Wiedereinrichtungszeit zu Ende geht. Dann hat man in etwa das Niveau erreicht, das vor dem Krieg bestand. Und was jetzt passiert, ist dann etwas Neues. Man spricht jetzt wirklich von einer Massenkonsumgesellschaft, in der neue Güter auftauchen, in der die Menschen aufgrund gestiegener Einkommen eine bessere Nachfrageposition haben, wo die Arbeitszeiten zurückgegangen sind. Der eine oder andere wird sich noch an die Kampagne des DGB am Sonnabend gehört, Fatih Mir, erinnern, mit dem die 5-Stunden-Woche sich durchgesetzt hat. Das heißt, die Menschen hatten mehr Geld, sie hatten mehr Zeit und die dringendsten Bedürfnisse, die der Krieg gerissen hatte und die in der Nachkriegszeit existierten, waren befriedigt. Und jetzt konnte man daran gehen, Güter zu kaufen, Waren, Dienstleistungen, auch mal in den Urlaub zu fahren für einige Tage, an die man früher nicht hatte denken können. Und das wirkt sich ganz erheblich aus.
Und der Otto-Katalog wurde damals sogar zur Schmuggelware. Er wurde in die DDR geschmuggelt. Warum eigentlich? Die Menschen konnten doch gar nichts bestellen.
Naja, sie konnten aber schon in den Briefen schreiben, liebe Verwandte, wenn ihr uns also zu Weihnachten ein Paket schickt, dann bitte dies und dies und dies und dies und das findet ihr im Otto-Katalog dort und dort und dort. Der Otto-Katalog war ja, wenn man so will, eine Art Werbezeitschrift oder eine Art Sammlung dessen, was man in Westdeutschland kaufen konnte, was man für relativ wenig Geld kaufen konnte, was in neuer Qualität da war, was nicht so teuer war, was sich also an den Bedarf und an den Geschmack von Menschen mit mittleren und unteren Einkommen richtete. Und da wurde auch in der DDR das als eine Art Schaufensterprodukt gesehen. Da konnte man am westdeutschen Wirtschaftswunder und an dem Aufschwung des Konsums teilnehmen. Und sofern die Verwandtschaft die Spendierhosen anhatte, dann konnte man im Paket das bekommen, was im Laden in der DDR nicht zu erhalten war.
Oder war das sozusagen der Beweis dafür, dass der Kapitalismus dem Sozialismus überlegen war? So viele schöne bunte Bilder habt ihr nicht.
Ob man in den Kategorien Kapitalismus, Sozialismus im Alltag gedacht hat, das weiß ich nicht. Aber de facto war das natürlich die klare Botschaft. Hier habt ihr unser Programmheft geradezu, das Programmheft unseres wirtschaftlichen Erfolges, während in der DDR doch im Grunde genommen die Verhältnisse noch grau und ärmlich und armselig sind. Eine gewisse Ironie dabei war, dass ja dann später im Otto-Katalog auch Produkte auftauchten, die in der DDR produziert waren, wurden aber dort nicht zu kaufen waren.
Nämlich, was denn zum Beispiel?
Nageln Sie mich auf einen Punkt fest. Ich würde sagen, ein großer Teil waren Textilien, waren Kinderkleidung, Kinderschuhe, um nur einige Beispiele zu nennen, die für den Westmarkt hergestellt wurden und die DDR-Bürger nur dadurch bekommen konnten, dass sie ihre Verwandten dazu überredeten, sie wiederum ins Paket zu packen und in die Ostzone zu schicken.
Das heißt, Werner Otto hat in der DDR billig eingekauft, um dann in Westdeutschland damit Geschäft zu machen?
Ja, man hat überall eingekauft und man hat natürlich gesehen, wir wollen ein Angebot haben, das sich an die kleinen und mittleren Einkommen richtet. Denn die waren ja der eigentliche Markt der Massenkonsumgesellschaft. Die Oberschichten hatten immer ausreichend Geld, um einzukaufen. Für die entstanden diese neuen Formen der Versorgung und auch diese neue Gütervielfalt nicht, sondern das richtete sich explizit an die Menschen mit geringeren oder mit kleinen und mittleren Einkommen. Und da war die DDR einer der Lieferanten, unter anderem von den von mir angesprochenen Textilien, aber auch von Kinderschuhen und anderen Dingen, klar.
Das heißt, wer damals schon gut betucht war, für den war dieser Katalog weniger interessant.
Nein, es war eigentlich, das gesamte Massenversandgeschäft war eigentlich ein Geschäft, das ganz eng an die steigenden Einkommen und die sich ändernden Bedürfnisse und Nachfrageverhaltensweisen der, wenn man so will, einfachen Leute gerichtet war. Es ging also um Massengüter im weitesten Sinne von der Haushaltsware bis zum Einrichtungsgegenstand und bis zur Bekleidung, die ein ordentliches Niveau, eine ordentliche Qualität hatten, die aber vom Preis nicht so teuer waren, dass sie keinen Massenmarkt hätten finden können. Und das hat der Otto-Katalog perfekt, wenn man so will, institutionalisiert, diese Form von Massenversorgung mit relativ preiswerten Konsumgütern.
Also die Flasche Champagner hätte man nie im Otto-Katalog gesucht?
Nein, die Oberschicht hatte sich in dem Sinne nicht gerichtet, die wahrscheinlich auch gegenüber dieser Form von Massenkonsum ästhetische und andere Vorbehalte gehabt hat, wie ja auch später die Studentenbewegung, die ja in den 1960er Jahren noch von mal zumeist von Kindern aus bürgerlichen Elternhäusern, die eher der oberen Mittelschicht zuzurechnen waren, stammten. Auch da war der Massenkonsum, der sich in solchen Dingen wie dem Otto-Katalog geäußert hat, ja keineswegs beliebt, geradezu verpönt. Und insofern kann man diese Kataloge Otto, Neckermann, Quelle, die ja seinerzeit eine große Rolle spielten, geradezu als Symbole dessen ansehen, was man da kritisch als Konsumterror bezeichnet hat.
In den 80er und 90er Jahren verlor der Versandhandel massiv an Bedeutung. Heute kommt er wieder zurück. Woran liegt das?
Das ist ein überaus interessantes Phänomen. Ich glaube, es liegt in den 1970er und 80er Jahren daran, dass sich das Einkaufen ändert, dass die großen Einkaufszentren entstehen, dass viele Menschen ein Auto haben, dass man wieder hinfahren kann, sich die Dinge anschauen kann. Das hat ja auch ein bisschen was, das mit dem einen mehr aus dem Katalog einkaufen, hat ja was Puristisches, davor zu stehen und die Dinge anzufassen, dann vielleicht einen Kaffee dabei zu trinken oder sich mit Freunden zu treffen. Das ist ja ein ganz anderes Erlebnis. Und Shopping als Erlebnis, das ist das Phänomen, das die 70er und 80er Jahre mit ihren Shoppingzentren etc. pp. Dann eindeutig adressieren. Die Kataloge verschwinden nicht, aber sie spielen nicht mehr die entscheidende oder die bedeutende Rolle, die sie eben in den 50er und 60er Jahren noch gehabt haben. Das ändert sich erst wieder, als mit dem Internet neue Formen des Bestellens, des Vertriebs auftauchen in einer Zeit, wo das Shopping selber zwar noch eine große Rolle spielt, aber im Alltag eben doch deutlich zurückgedrängt wird. Da will man die schnellen, möglichst unkomplizierten importierten Bezüge von Gütern aus aller Welt. Und da ist es sehr viel einfacher, das Internet anzumachen und bei einem hier in Deutschland tätigen amerikanischen Online-Händler zu bestellen. Da wird man schnell und einfach mit allen möglichen Gütern aus der ganzen Welt versorgt. Das Angebot wechselt ständig. Da können die Kataloge der traditionellen Art zumindest nicht mithalten.
Das war Professor Werner Plumpe von der Universität Frankfurt. Vielen Dank. Und wir schauen uns jetzt den neuen Versandhandel mal ein bisschen genauer an. Das Online-Shopping kommt immer mehr in Mode. Otto ist auch da ganz vorne mit dabei. Und wie er gerade schon angedeutet hat, nach Amazon ist Otto der zweitgrößte Online-Händler in Deutschland. Vor allem jetzt vor Weihnachten boomt das Geschäft, wenn es in den Fußgängerzonen unerträglich voll wird. Und der Trend geht steil nach oben.
Elektronik und Kleidung, das kaufen die Deutschen ganz besonders gerne online. Jede zweite Bestellung fällt in diese Warengruppen. 2017 wurden im deutschen Onlinehandel rund 49 Milliarden Euro umgesetzt. Der Handelsverband rechnet für dieses Jahr mit fast 54 Milliarden Euro, ein Zuwachs also von rund 10%. Deutlich stärker als der stationäre Handel. Christian Schulze, Professor für Marketing an der Frankfurt School of Finance and Management, sagt, für viele Menschen sei das Einkaufen im Internet Normalität geworden.
Wir haben uns daran gewöhnt, dass Online-Bestellungen sicher funktionieren, dass man, wenn man unglücklich ist, die Sachen wieder zurückschicken kann. Und das hat dazu geführt, dass nicht nur die sogenannten Early Adopter online bestellen, sondern auch der normale Mensch von der Straße inzwischen gemerkt hat, dass dieses Internet eben doch kein Teufelszeug ist, sondern ganz bequem sein kann.
Ein ganz besonders wichtiger Wachstumstreiber, das Weihnachtsgeschäft. Dann dröhnt es wieder aus allen Kanälen und vor allem die Kinder bzw. deren Eltern werden mit Werbung bombardiert.
Auf zum Mars mit Playmobil! 3, 2, 1.
Baue den neuen Lego City Zug und nutze die Fernbedienung, um ihn zu steuern.
Neu, der Aquabits Künstlerkoffer. Wähle deine Farbe.
Ein Viertel mehr Spielwaren wurden im vergangenen Jahr zum Weihnachtsgeschäft online gekauft. Und auch in diesem Jahr dürften Spiele, Puppen oder Bauklötze wieder häufiger aus dem digitalen Spielwarenladen kommen. Dennoch, am Gesamtumsatz des Einzelhandels in Deutschland macht online derzeit nur 10% aus. Der Anteil wächst aber seit Jahren kontinuierlich. Klassisch im Geschäft werden vor allem noch Dinge des täglichen Bedarfs gekauft, vom Duschgel bis zur Salatgurke. Aber auch hier versuchen Anbieter im Online-Bereich stärker Fuß zu fassen. Vom Boom des Internethandels profitiert nicht zuletzt die Verpackungsindustrie. 2017 haben die deutschen Hersteller von Wellpappe 7,8 Milliarden Quadratmeter abgesetzt. Damit könnte man fast die Insel Zypern bedecken. Gleichzeitig sei der Online-Boom für die Hersteller von Verpackungen eine Herausforderung, sagt Kim Cheng, Geschäftsführerin des Deutschen Verpackungsinstituts.
Weil man heute als Hersteller einfach nicht mehr weiß, wohin geht das Produkt. Wie wird es transportiert, zum Beispiel in einer Versandverpackung eines Online-Herstellers zusammen mit XY anderen Produkten. Hier die Verpackung richtig zu dimensionieren, damit sie allen Temperatur- und Druckbelastung standhält, ist extrem schwierig.
Ein weiterer Gewinner des Online-Booms, die Paketdienste. Schätzungen gehen davon aus, dass in diesem Jahr 3,5 Milliarden Pakete in Deutschland ausgeliefert werden. Rund doppelt so viele wie im Jahr 2000. Das macht sich nicht nur an den unzähligen Lieferfahrzeugen im Straßenbild bemerkbar, auch in den Versandzentralen, etwa bei der Post, herrscht dauerhaft Hochbetrieb. Beispielsweise das internationale Postzentrum am Frankfurter Flughafen. Hier kommen seit einigen Jahren täglich hunderttausende Sendungen vor allem aus China an. Niederlassungsleiter Martin Wolf hat dies vor allem an der Auslastung der beiden großen Sortieranlagen bemerkt.
Diese beiden Maschinen, da war früher höchstens eine von benutzt und die auch kaum. Und mittlerweile sind beide vollkommen belegt und die Kapazität reicht nicht. Also ich würde sagen, so die letzten 3 Jahre hat sich das ganz massiv verändert.
Dabei ist der Wert dieser Sendungen oft gering. Kleine Elektronikbauteile, Weihnachtsdeko oder Bastelmaterial. Online bestellt für wenige Euro, geliefert aus China.
3,5 Milliarden Pakete alleine aus Deutschland. Roman Warschauer über das Online-Shopping, vor allem jetzt vor Weihnachten. Also Verpackungsmaterial wird massenhaft gebraucht werden, das Papier zum Drucken des dicken Versandhauskataloges dagegen bald nicht mehr, denn der erscheint nun zum letzten Mal. Hätte Johann Wolfgang Goethe zu seiner Zeit schon im Otto-Katalog blättern können, vielleicht würde er dann heute zum Abschied die folgenden Zeilen dichten.
Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer vom Meere strahlt. Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer in Quellen malt. Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege der Staub sich hebt. In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege der Wanderer bebt. Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen die Welle steigt. Im stillen Haine geh ich oft zu lauschen, wenn alles schweigt. Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne, du bist mir nah. Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne. O, wärst du da!
Johann Wolfgang Goethe, Nähe des Geliebten. HR2 Kultur, der Tag. Otto, Mon Amour, ein Katalog wird zur Geschichte. Otto, Neckermann und Quelle, das waren die drei großen Versandhäuser, die nach dem Krieg unser zerstörtes Land versorgt haben mit Schuhen, mit Kleidung und allem anderen, was wir für unseren Alltag so brauchen. Doch was haben diese Unternehmer eigentlich vorher gemacht? Welche Rolle spielten sie im Dritten Reich? Damit hat sich Dr. Eckhard Dietzelfinger beschäftigt. Er war Historiker am Dokumentationszentrum des Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg. Heute ist er im Ruhestand. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie sind Sie dazu gekommen, sich vor allem mit der Geschichte des Quelle-Konzerns intensiv zu beschäftigen?
Das Dokumentationszentrum hatte in dem zweiten Jahrtausend sozusagen, 2004/2005, den Plan, eine Aufstellung über die Arisierung der Nationalsozialisten für Nürnberg-Fürth vorzubereiten. Die Arisierung war ein Staatsverbrechen der Nationalsozialisten, nachdem sie an der Macht waren ab 1933. Es ging darum, die jüdische Bevölkerung komplett aus allen wirtschaftlichen Positionen zu verdrängen. Und zwar mit Gewalt, mit Terror, mit Kampagnen, mit Einschüchterungen, mit pseudolegalen Verordnungen. Und am Schluss war diese jüdische Bevölkerung völlig verarmt und entrechtet, ausgeplündert. Und die Zwangsemigrierung nicht mehr schafften unter dem Druck, die wurden dann deportiert und umgebracht. Und Quelle spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle, weil das Versandhaus Quelle war 27 gegründet worden. Sein Gründer Gustav Schickedanz war sehr erfolgreich. Er kam auch durch die Weltwirtschaftskrise hindurch. Und unter den veränderten Machtbedingungen, dafür kann er ja nur nichts, war er in dieses Räderwerk der Arisierung. Das ist ein gigantischer Apparat gewesen, der vor allen Dingen auch von den Finanzbehörden und der örtlichen Gauleitung gesteuert worden war, eingebunden und hat sich da aktiv betätigt und hat sozusagen große Betriebe wie die Vereinigten Papierwerke, die die Tempotaschentücher weltweit herstellten oder die Camellia-Binden für einen Schnäppchenpreis dann also zu sich ziehen können, den Besitz bekommen, weil eben die Besitzer, das waren die Gebrüder Rosenfelder, unter Druck gesetzt worden waren von den Nationalsozialisten.
Also diese Tempotaschentücher, die wir heute noch kennen, waren ursprünglich im jüdischen Besitz und hat sich dann Schickedanz einverleibt.
Richtig,
für einen Apfel und ein Ei.
Ja.
Hat er das irgendwann wieder gut gemacht?
Ja, er hat schon während der NS-Zeit 1934 kam es über die Anwaltsfirmen, die beiden Gebrüder Rosenfelder, die Besitzer konnten emigrieren nach England. Und dann kam es zu großen Verhandlungen in Amsterdam 34 und es wurden Vergleiche schon erstmal abgesteckt. Und man hat sich sozusagen den Weltmarkt aufgeteilt für den Versand der Tempotaschentücher. Das war ja ein ganz großer Verkaufsartikel. Südamerika, der Südteil ging, glaube ich, an die Rosenfelder und der Nordteil und Europa an Schickedanz. Und damit aber nicht genug, sondern es ging ja um große Werte, um Millionenwerte. Gustav Schickedanz hat nach dem Krieg, da war er mächtig unter Druck gestanden, hatte Berufsverbot bekommen von der amerikanischen Militärregierung in Bayern. Und dann kam es ja zu den Restitutionsverfahren und da hat er dann Vergleiche geschlossen, nochmals mit den Gebrüder Rosenfeldern und anderen Besitzern, die vorher zwangsarisiert worden waren. Allerdings muss man immer dazu sagen, dass der Wert, den die dann zurückbekommen haben, einen Bruchteil von dem betrug, was er ursprünglich gegolten hatte. Das heißt, es hat sich für Schickedanz letztlich ausgezahlt.
Und großer Konkurrent von Gustav Schickedanz war auch damals schon Josef Neckermann, schon im Dritten Reich. Wie sah diese Konkurrenz damals aus?
Na, die sah halt so aus. Quelle, Neckermann, dann gab es noch das Versandhaus Witt in Weiden und der vierte war die Wäschemanufaktur Karl Schoell, das war ein Jude in Nürnberg, der dann seinen Firmensitz 1934 nach Berlin verlegt hat und da auch sehr erfolgreich war, bis die Nazis dann 1938 die Schraube anzogen und ihn so unter Druck gesetzt haben, dass er verkaufen musste. Und sowohl Schickedanz wie auch Josef Neckermann, der kommt ja aus Würzburg, die stritten sich darum, wer das nun also sozusagen übernehmen kann. Und den Zuschlag bekam dann Josef Neckermann. Also sie waren damals schon Konkurrenten. Und auch Neckermann hat sich insofern skrupellos, sage ich jetzt mal, bereichert und hat diese Zeit einfach genutzt. Nach dem Krieg dann standen beide mächtig unter Druck. Die Amerikaner hatten sie mit Berufsverbot belegt. Und jetzt treten sie an den Joel, der fliehen konnte und zwar nichts mehr hatte. Der hatte keinen Pfennig bekommen. Neckermann hat die 2 Millionen Reichsmark damals auf ein Treuhandkonto gezahlt. Davon hat Joel keinen Pfennig gesehen. Jetzt treten sowohl Schickitanz wie auch Neckermann an den Joel, der mittlerweile in New York ist, heran und bieten ihm an, mit ihm eine Geschäftsidee aufzuziehen, nämlich einen Versand von Care-Paketen für die notleidende Bevölkerung in Deutschland sozusagen als Alternative zu den klassischen US-Care-Paketen. Sie sind sich also nicht mal skrupellos genug, dreist genug, einem Opfer, das vorher arisiert worden ist, diese Geschäftsidee anzubieten. Joel schlägt aus. Es kommt dann zu Restitutionsverfahren, das heißt zur Zurückzahlung. Es gab Prozesse. Die Amerikaner legten größten Wert darauf, dass soweit die Menschen noch lebten, denen der Besitz weggenommen worden war, ihr Hab und Gut zurückbekommen. Das war sehr, sehr schwierig. Oft klappte das nicht. Die Menschen waren alt geworden. Viele starben während der Prozesse. Die dauerten oft jahrzehntelang. Jetzt kam es also dabei Neckermann dazu. Der musste dann 1955 einen Vergleich schließen. Und das soll nun Schickitanz einen Zeugen, der gegen Neckermann ausgesagt hatte, mit Geld bedacht haben, damit er gegen ihn aussagt und ihm sozusagen aus dem Marktgeschäft des Versandhandels hinauszuräumen. Das soll er, es gibt Angaben dazu, es gibt Indizien, also letztlich beweisen kann ich es nicht, aber so steht es halt in der Literatur, in den Biografien über die Familie Joel mal drin. Und auch so ansonsten sind die immer Konkurrenten geblieben. Und beide hatten ja auch einen Katalog. Der Quelle-Katalog hatte eine Auflage von 8 Millionen. Wir haben ja gerade gehört vom Otto-Katalog, der hatte 10 Millionen. Nur beim Otto-Versand ist eben der große Unterschied, dass er nicht durch die NS-Zeit belastet ist, weil das Haus eben erst 1949 gegründet worden ist mit dem Versandhandel, während die beiden anderen, Neckermann und Quelle, in der NS-Zeit in die Arisierung eingebunden waren und da auch tatkräftig agiert haben.
Die Erklärung ist einfach. Werner Otto war im Dritten Reich unbedeutend. Er hatte einen kleinen Zigarettenladen am Alexanderplatz in Berlin. Unter den Nazis hat er 2 Jahre in Plötzensee gesessen und dann nach dem Krieg jetzt als kleiner Unternehmer angefangen. Was ist Ihr Eindruck nach den intensiven Recherchen? Wie viele der wichtigen deutschen Nachkriegsunternehmer sind unbelastet gewesen?
Oh je.
Ja, keine genaue Zahl.
Ich kann jetzt keine genaue Zahl nennen. Nein. Es waren tausende Deutsche, die belastet waren. Und ich nenne jetzt nur mal die Namen, die alle ähnlich wie Quelle und Neckermann agiert haben. Das ist die Dresdner Bank, das ist die Deutsche Bank, das ist AEG, das ist Karstadt, Woolworths, Schocken, Hertie, Romika-Schuhe, mein Gott, das Modehaus Fiedler, ganz bekannte Namen. Und die haben natürlich in ihrer Firmengeschichte, die haben dann oft Jubiläen gefeiert, 1938, 1988, 50 Jahre. Da wurde dann von den Hofbiografen, die die Geschichte geschrieben haben, natürlich dieses dunkle Kapitel immer weggelassen oder retuschiert, sodass das der Mehrheit der Bevölkerung erstmal überhaupt nicht bekannt war.
Haben denn Quelle oder Neckermann dann später mal Historiker beschäftigt, die dann seriös und neutral das aufgearbeitet haben?
Also im Fall von Quelle kann ich das nicht bestätigen. Bei Neckermann weiß ich es nicht. Es gibt natürlich viele, viele Werke, die auch noch in den 90er Jahren erschienen sind. Die lassen das dezent weg oder färben es einfach schön, so muss man es einfach sagen, oder umschiffen die ganze Geschichte. Es gibt eine Arbeit von Gregor Solgen, einem Historiker der Universität Erlangen. Der hat Der Revolutionär geschrieben, über eine Biografie über Schickitanz. Und da stellt er das so dar, dass der Gustav Schickitanz immer rechtmäßig gehandelt hat, dass er nicht in die Arisierungen einbezogen worden sei, sondern die Firmen seien sowieso schon marode gewesen und er hätte sie nur übernommen zu einem fairen Preis. Und dadurch, dass er dann als Mitläufer eingruppiert worden ist in den Entnazifizierungsverfahren, sei dem guten Gustav Schickitanz gar nichts vorzuwerfen. Das geht nur überhaupt nicht aus meiner Sicht. Der hat die Zusammenhänge entkontextualisiert. Das sollte man als Historiker nicht tun. Wobei ich den Gregor Felgen durchaus schätze. Wir arbeiteten auch zusammen im Dokuzentrum. Er ist ein versierter Historiker. Warum er das gemacht hat, weiß ich nicht. Er hat sich damit jedenfalls ziemlich diskreditiert. Bei Neckermann ist mir nichts bekannt. Und ansonsten gibt es außer 2 Fachartikeln, einer von einem Kollegen von mir, Peter Zinge, und der andere von mir, nichts Grundsätzliches zu dieser Schickitanz-Geschichte bisher.
Das war der Historiker Dr. Eckhard Ditzelbinger. Vielen Dank. Und wir schauen jetzt mal auf die nächste Generation des Otto-Konzerns. Nach Werner Otto übernahm dann sein Sohn Michael die Leitung und für den Konzern war das ein Glücksfall.
Wohl kein deutscher Manager ist so mit Preisen überschüttet worden wie der Hamburger. Bundesverdienstkreuz, Ökomanager des Jahres, Träger des Umweltpreises der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Mit 1 Million Mark die höchstdotierte Umweltauszeichnung in Europa. Michael Otto steht nicht gerne im Rampenlicht. Er ist von fast aggressiver Bescheidenheit, beschreibt ihn ein Mitarbeiter. Der älteste Sohn jobbte schon als Schüler im Unternehmen.
Es war eigentlich schon in sehr frühen Jahren, dass mein Vater und ich beide davon ausgingen, dass ich das Unternehmen irgendwann mal übernehmen werde. Ich hatte dann kurz eine Phase, wo ich überlegte, sollte ich vielleicht doch lieber Medizin studieren, habe mich dann aber doch ganz klar für das Wirtschaftsstudium und für das Unternehmertum entschieden.
Mit 28 Jahren trat er in das Unternehmen ein, als damals jüngster Vorstand. 10 Jahre später, 1981, übernahm Michael Otto die Unternehmensleitung. Unter seiner Führung expandierte der Otto-Versand, schaffte den Sprung zum größten Versandhaus der Welt. Beachtung und Respekt außerhalb der Welt der Wirtschaft brachte Michael Otto aber etwas anderes, sein Einsatz für den Umweltschutz.
Ich habe in den 70er Jahren mich sehr stark mit dem Buch Grenzen des Wachstums beschäftigt. Das war ja der erste Bericht an den Club of Rome und fand diesen Bericht ja wirklich aufrüttelnd und habe dann aber festgestellt, dass es sicher ganz wichtig ist, mit solchen Berichten die Menschen wachzurütteln, dass es aber noch viel wichtiger ist, zu handeln.
Also fing Michael Otto in seinem Unternehmen an. Mit ganz kleinen Schritten zunächst. Zum Beispiel führte er Verpackungsmaterial aus Altpapier ein. Die Konzernzentrale in Hamburg wurde ökologisch umgebaut. Die Mitarbeiter für das Thema Umweltschutz sensibilisiert. In der Kantine gibt es nur Mehrweggeschirr. Das Wasser stammt aus einer Regenwasserrückgewinnungsanlage. Auch das Rückgrat eines weltweiten Versandhauses wurde überprüft. Der Lieferverkehr.
Und da ist auch das Interessante, dass keineswegs Ökologie und Ökonomie im Gegensatz stehen müssen, sondern wir haben dann auch festgestellt, wenn wir Verkehre verlagern von Luftfracht auf Seefracht oder von der Straße auf Bahn, dass wir nicht nur CO2-Ausstoß reduzieren können, sondern dass wir gleichzeitig auch die Kosten senken können.
Seit 1986 ist Umweltschutz offizielles Unternehmensziel des Otto-Versandes. Pelze, Tropenholz, ozonschädigende Sprays, sie alle schmiss Michael Otto aus dem Sortiment seines Unternehmens. Er ging aber noch einen Schritt weiter. Otto ließ umweltfreundliche Produkte entwickeln.
Im Textil- und Bekleidungsbereich beginnt das ja nicht nur, dass man an die entsprechenden Farben und Chemikalien denkt, sondern es beginnt bereits bei den Baumwollfeldern, dass die möglichst dann natürlich nicht mit Chemikalien gespritzt werden. Oder bei Geräten haben wir mit unseren Ingenieuren gemeinsam mit den Produzenten recyclingfähige Geräte entwickelt.
Otto ist nicht nur in seinem Unternehmen als Umweltschützer aktiv, er ist auch Stiftungsratsvorsitzender des WWF Deutschland.
Dagmar Pepping über Michael Otto und den ökologischen Umbau des Konzerns. Heute ist er Aufsichtsratsvorsitzender der Otto Group. Das Aus dieses dicken alten Papierkataloges dürfte auch aus Umweltschutzgründen ihm ganz recht sein. Aber der wahre Grund ist natürlich eher ein anderer. Die festen Preise über ein halbes Jahr. Das Internet ist sehr schnell. Die Produkte sind oft abends teurer als morgens. Die Preise schwanken so schnell, dass man als Kunde kaum noch einen Überblick haben kann. Das Geschäft ist zu schnell geworden für einen gedruckten Katalog. Hier noch ein paar Abschiedsworte von Erich Fried.
Der erste Tag war leicht. Der zweite Tag war schwerer. Der dritte Tag war schwerer als der zweite. Von Tag zu Tag schwerer. Der siebente Tag war so schwer, dass es schien, er sei nicht zu ertragen. Nach diesem siebenten Tag sehne ich mich schon zurück.
Otto Mon Amour, ein Katalog wird zur Geschichte. Der dicke Otto erscheint zum letzten Mal in dieser Woche. Zum Schluss würdigen wir noch einmal mit Professor Jochen Hörisch. Er ist Literatur- und Medienwissenschaftler an der Uni Mannheim. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Bernd.
Werden Sie bei diesem Anlass auch so ein kleines bisschen melancholisch?
Ja, denn es geht etwas verloren, was eigentlich zum festen Bestand aller guten deutschen Haushalte gehörte, dass man eben dieses Buch, das ja der absolute Bestseller war, da konnte kein Autor, da kann die Bibel nicht mithalten, dass man auf dieses Buch nicht mehr zurückgreifen kann und also auch nicht mehr vergleichen kann, wie wohnen möglicherweise andere, wie essen die, wie soll ich mich anziehen. Es war ja ein riesengroßes Buch mit Lebensversprechungen. Das hat diesen Katalog ja auch so attraktiv gemacht.
Was gefällt Ihnen an diesem Otto-Katalog, wenn Sie darin blättern?
Der Name, Das allererste Wort Otto, denn Sie sprechen ja nun mit einem Literaturwissenschaftler und ich bekenne mich zu meinen Obsessionen. Der Name Otto spielt in der Literatur eine riesengroße Rolle. Jedem fällt ja auf, man kann ihn von vorne und hinten lesen. Es ist eine runde Geschichte, also der schöne Fachbegriff ist Palindrom. Und es ist natürlich ein Vorname, der zugleich aber auch ein Herrschername ist. Wir haben die ottonischen Kaiser um das Jahrtausend herum in Deutschland. Viele Adlige nennen ihre Kinder Otto. Wir haben also dieses seltsame Versprechen. Ich kann auf der Vornamensbasis gewissermaßen die anderen duzen, die Waren duzen, den Katalog duzen. Zugleich habe ich aber das Gefühl, ich habe alle möglichen Möglichkeiten, die man sonst nur hat, wenn man ein ordentlicher Aristokrat ist. Das ist das unglaubliche Versprechen, das von diesem Namen ausgeht. Ich will den anderen Konkurrenten nicht zu nahe treten, aber Quelle oder Neckermann, das hat einen ganz anderen Sound. Otto ist nicht zu schlagen.
Und die Kernsprüche waren ja immer ganz simpel. Otto finde ich gut und natürlich dieses Otto Versand Hamburg. Also was für eine Werbung für die Stadt auch.
Ja, natürlich. Es waren ja auch Sätze, die sehr metrisch sind. Wir müssen überhaupt zur Kenntnis nehmen und sind natürlich als Literaturwissenschaftler dann düpiert. Aber es ist so, dass die real existierende Lyrik in unseren Köpfen eigentlich heute Werbesprüche sind. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Otto finde ich gut. Da haben wir noch ein Metrum, da ist noch ein Rhythmus. Das kann man sich schnell merken, das ist leicht auswendig zu lernen. Den Taucher wird heute von den Youngsters kaum mehr einer drauf haben. Und eben auch die große Literatur, in denen die Ottos vorkommen. Etwa Goethes Wahlverwandtschaften voran, wo alle Figuren Otto heißen. Der Eduard hat ja eigentlich Otto geheißen und dann kommt sein Freund namens Otto, der Major, zu Besuch und die beiden verlieben sich über Kreuz in Charlotte, Eduards, Ottos Frau und in Ottilie. Also viermal der Name Otto und dann wird sogar noch ein Kind gezeugt, das Otto heißt. Also Sie merken, dass auf der Ebene von sehr subtilen und tiefstrukturellen Anspielungen und Sounds dieser Name Otto wirklich ein großes Versprechen ist. Das Leben ist anspruchsvoll, es ist abgründiger, es ist tiefer als sein Ruf.
Nun hieß der arme Mann einfach nur Werner Otto, hat sich nicht viel dabei gedacht, aber es hätte sich keine Werbeagentur besser ausdenken können?
Nein, es ist wirklich der Name, der schlechterdings nicht zu toppen ist. Auch übrigens, ich meine das ernst, kleines Augenzwinkern sage ich, weil wir ja im Radio sind, ist trotzdem dabei. Das O ist ja auch der Name, das doppelt vorkommt im Namen Otto, das in der erotischen und pornografischen Literatur eine große Rolle spielt. Also denken Sie etwa an die Geschichte der O. Der Otto-Katalog ist sexy. Es ist, wir sind ja im Marx-Jahr und Marx hat den schönen Begriff des Warenfetischs geprägt. Es ist ja unübersehbar, dass die Warenangebote eben alle auch erotisch aufgeladen sind. So ist das Leben begehrenswert. So können wir gut leben. Also es sind wirklich auch fetischistische Momente, auch durchaus im erotischen Sinne. In diesem Katalog wie in anderen Warenhauskatalogen gleich drin. Aber wir haben eben den Zauber dieses Otto-Wortes. Ich will jetzt nicht noch die Ottomane dazu fantasieren.
Aber ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Topmodel Markus Schenkenberg. Der war auch mal Model für Otto. Der hat Fliegerhosen präsentiert mit ganz vielen Reißverschlüssen. Und darunter stand der Spruch, mal was Neues aufreißen, ho, ho, ho.
Ja, das war natürlich dann so das elegant Ordinäre, das schwer zu bestimmen, wo da die Grenze verläuft, streifende Medium. Dass Werbung mit Sexismen arbeitet, ist ja vollkommen klar. In Zeiten von MeToo ist das aus guten Gründen, will ich gleich dazu sagen, schwieriger geworden. Aber dass Werbung nicht ohne Sexismen auskommt, das versteht sich von selbst. Und aufreißen, da war man gewissermaßen auf Rolling Stones Niveau. Die Älteren haben wohl die große LP noch im Sinn. Da waren Jungs, die auch ganz attraktiv gekleidet waren und dann konnte man die LP eben mit einem Reißverschluss aufmachen an einer sehr signifikanten Stelle.
Auf dem letzten Otto-Katalog der Weltgeschichte ist nun auf dem Titelbild keine Claudia Schiffer, keine Giselle Bündchen, sondern eine unbekannte Schönheit und dazu der Spruch, ich bin dann mal Epp. Finden Sie das auch lyrisch?
Es ist immerhin geistreich formuliert. Der Katalog in dieser dicken Form endet. Kleine Gefaltete wird es noch geben. Und das Ganze wandert ab ins Internet. Und da fällt ja eines auf, wenn Sie sich einen alten Katalog von Otto angucken, wie vollgestopft da die Reklameseiten waren. Also wenn man etwa Möbel hatte, dann war vollkommen klar, dass im Hintergrund ein Bücherregal ist mit 1000 Büchern oder mehr. Sie gucken sich Otto-Produkte und andere Produkte im Internet an und Sie merken, dass wir da eine bestimmte Form von Entdinglichung haben. Die Räume sind geradezu zen-buddhistisch leer. Ich habe eine abenteuerliche These, dass mit dem Wechsel zum Internetgeschäft, ja, die Fülle der Waren und das Versprechen, das in der Fülle liegt, zurückgehen wird. Es könnte also wirklich ein Medienwechsel sein, der enorme ökonomische, finanzielle Folgen hat. Das heutige Live-Ideal ist eigentlich mit wenig Dingen auskommen, sich konzentrieren, allen möglichen Kram aus den Wohnungen rauswerfen. Das ist ein Zeichen dafür, dass man sich gewissermaßen die Entdinglichung leisten kann. Und das Internet ist ja nun auch kein Ding, das man so anfassen kann wie ein Katalog. Mit dem Katalog kann ich ja jemanden behelligen, der mir nicht passt. Mit dem Internet kann ich jemanden nicht physisch behelligen.
Professor Jochen Hörisch, herzlichen Dank. Otto Monamur, ein Katalog wird zur Geschichte. Das war der Tag von heute. Mein Name ist Uwe Berndt. Schönen Abend noch.